90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
90 Plus On Air, wir schauen auf die Champions League Spiele dieser Woche und auf die Europa League hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße für diese Vorausschau auf die Spiele auf europäischem Parkett unter der Woche unseren Kollegen Manuel Behlert von 90 Plus. Hallo Manu.
Servus.
Ja, lass uns die Spiele doch einfach durchgehen und zwar Tag für Tag. Fangen wir mal mit dem Dienstag an und da haben wir vor allen Dingen das Duell zwischen Manchester United und Sevilla auf dem Programm. Manchester United nach dem 0:0 im Hinspiel zu Hause, jetzt also am Start, empfängt Sevilla. Und Sevilla, die sind noch nie über die Runde der letzten 16, also noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen in der Champions League, haben aber mit dem 0:0 zu Hause sich eine ganz komfortable, ganz interessante Position eigentlich erspielt, Manu. Gibt es da unter den Voraussetzungen, weil man auch weiß, Manchester United in den letzten Wochen zwar gewonnen, aber doch nicht immer überzeugt, für Sevilla eine Möglichkeit?
Das wird schwer. Ich habe jetzt Manchester United am Wochenende gesehen gegen Liverpool. Das war dann doch schon vorm Anstieg. Gerade in der ersten Halbzeit hat United sehr konzentriert gespielt, sehr direkt, haben zwar auch den einen oder anderen Ballverlust in der Offensive gehabt, aber waren dann auch im Gegenpressing ziemlich fit, haben sich die Bälle schnell wiedergeholt. Sevilla habe ich ebenfalls gesehen gegen Valencia zu Hause. Das war für Sevilla so die letzte Chance, nochmal so richtig an die Champions-League-Plätze heranzukommen in der Liga. Da haben sie 0:2 verloren. Grundsätzlich stehen sie ja in der spanischen Liga auf Platz 5 mit einer Tordifferenz von -6. Das ist ein bisschen ja so sinnbildlich für diese Saison. Sevilla schafft es meistens nicht, teilweise relativ gute Ansätze in Tore umzumünzen. Im Hinspiel hatten sie auch sehr viele Chancen gegen Manchester United und sehr viele gefährliche Hereingaben, die dann im Endeffekt nicht zu Top-Chancen wurden. Natürlich ist Sevilla in der Lage, auf jeden Fall auch im Old Trafford ein Tor zu schießen. Das ist auch ein Faktor, wo Manchester United definitiv gewarnt sein muss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sevilla über 90 Minuten die Balance so hält, dass United da am Ende nicht weiterkommt. Einziger Faktor kann natürlich sein, dass United einen unglaublich schlechten Tag erwischt, selbst eine katastrophale Chancenverwertung hat. Aber im Normalfall sind sie zu Hause zu stark und auch zu balanciert, um dagegen Sevilla in die Bredouille zu geraten.
Diesen Aufwärtstrend, den du bei Manchester United ausgemacht hast, an wem würdest du den festmachen? Es gab ja doch einige Baustellen, die José Mourinho in den letzten Wochen zu beackern hatte. Nach außen wurde es ja auch immer so dargestellt, als wenn er auch mit dem einen oder anderen Star Probleme hätte. Wo würdest du jetzt diesen Aufwärtstrend dran festmachen?
Jetzt gerade am Wochenende war es einerseits die Effizienz von Marcus Rashford, der in der ersten Halbzeit schnell 2 Tore geschossen hat, obwohl er sonst auch noch ein paar Fehler gemacht hat. Andererseits aber auch, dass Manchester United es geschafft hat, gegen Liverpool die Füße von Lukaku herausragend einzusetzen. Also er hat zwar kein Tor erzielt, aber hat sehr viele Bälle festgemacht, hat Bälle abgelegt für Rashford und Co. Gerade auch hier war Juan Mata ein sehr wichtiger Spieler, der einfach sehr gutes Risiko abwägen kann in der Offensive, der in der Lage ist, dann einfach auch mal den Fuß auf den Ball zu nehmen, mal das Tempo rauszunehmen, wenn es notwendig ist. Das Fehlen von Pogba hat in der momentanen Form jetzt am Wochenende wirklich nichts ausgemacht. Also das Defensivzentrum, das Mittelfeldzentrum war sehr stabil. Auch Alexis Sanchez hat noch Probleme. Aber da würde ich jetzt die Rückrunde nochmal abwarten. Dann, wenn er im Sommer nochmal die Vorbereitung mitgemacht hat, sieht das vielleicht wieder ganz anders aus. Aber im Moment ist es so, dass es wirklich darauf ankommt, Balance zu haben im Mittelfeld. Die Außenverteidiger waren auch relativ gut, muss man sagen. Valencia und Young haben das sehr gut gemacht gegen Liverpool. Und wie gesagt, Lukakus Physis, das ist einfach, wenn er im Rücken zum Tor hohen Ball angespielt wird. Das hat kaum ein Verteidiger auf der Welt, kann das 100%ig über 90 Minuten verteidigen und da ergeben sich automatisch Räume, weil er oftmals auch 2 Innenverteidiger bindet für die nachrückenden Spieler. Wenn du dann eben so Spieler wie Alexis, wie Martial, wie Rashford in deinem Kader hast, dann ist das schon optimal.
Alexis Sanchez, den du angesprochen hast, der hat ja eine ganze Zeit in Spanien gespielt, hat dort alle 5 Vergleiche mit Sevilla gewonnen. Das ist natürlich eine Statistik, die jetzt nicht unbedingt auf dieses Spiel jetzt übertragbar ist. Wenn man aber Jürgen Klopp fragt nach dem Grund für den Sieg von Manchester am Wochenende gegen Liverpool, dann würde er wahrscheinlich auch sagen, naja, weil der Schiedsrichter so ein bisschen mit Manchester im Bunde war, denn der hat sich da doch ziemlich aufgeregt. Profitiert Manchester auch ein bisschen davon, dass die Schiedsrichter manchmal nicht so ganz genau hingucken? Ist das die Angst vor Mourinho?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, es waren ein paar unglückliche Entscheidungen dabei, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ausschlaggebend war, weil Liverpool einfach in der ersten Halbzeit so unterlegen war, gerade in den ersten Minuten, dass man das da die Schuld nicht beim Schiedsrichter suchen braucht, aber das ist natürlich auch eine logische Aussage. Man stellt sich damit ein bisschen vor die Mannschaft und sucht einen Schuldigen, dann reden die Medien wieder über den Schiedsrichter und die Mannschaft wird dann ein bisschen außen vor gelassen. Das ist ganz, ganz normal und das sehe ich jetzt nicht als einen großen Faktor.
Also du siehst Manchester United in der Favoritenrolle und gehst auch davon aus, dass Manchester United gewinnen wird?
Ja, das wird kein deutlicher Sieg, denke ich, aber die Defensive von Sevilla ist für mich zu anfällig, als dass sie die Null halten können oder mit einem Gegentor rausgehen. Ich tippe auf ein 2-0 oder ein 2-1 für Manchester United.
Also der Favorit würde sich durchsetzen und Sevilla demnach dann nicht sein erstes Viertelfinale in der Champions League erreichen. Das erste Viertelfinale seit 10 Jahren könnte die Roma erreichen, wenn sie denn im Rückspiel sich gegen Schachtar Donetsk durchsetzt. Sie hat zumindest im Hinspiel ein Auswärtstor geschossen, allerdings dort mit 1-2 verloren. Unter dieser Voraussetzung, was glaubst du, wird die Roma zu Hause jetzt gegen Donetsk über die 90 Minuten so auftreten, wie sie ja phasenweise zumindest im Hinspiel auch auftrat, aber es hatte ja trotzdem nicht gereicht?
Also Donetsk ist ein wirklich unangenehmer Gegner, das hat man schon in der Gruppenphase gesehen, als wir auch gegen Neapel gewonnen haben. Das ist eine Mannschaft, die technisch sehr gut ist, die aber auch in der Defensive über relativ gute Füße verfügt, finde ich, auch einen relativ klare Ausrichtung hat. Dementsprechend ist es gar nicht einfach für die Roma. Ich sehe sie natürlich in der Favoritenrolle zu Hause. Aber ja, das 2-1 ist ein tückisches Resultat. Also die Roma ist bei einem 1-0 weiter. Aber Donetsk ist definitiv in der Lage, Auswärtstore zu schießen, wenngleich die Roma natürlich im Aufwind ist. Die haben erst 4-2 in Neapel gewonnen, jetzt gegen Torino, das durchaus auch unangenehm ist, 3-0 gewonnen, haben sich jetzt in der Liga doch klar wieder in Richtung Champions League positioniert. Viele Schlüsselspieler sind in guter Form. Das ist einerseits Dzeko, andererseits auch Cengiz Ünder, der gerade so seit 2-3 Monaten wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist. Das Mittelfeld ist ohnehin relativ kompakt. Das wird auch meiner Meinung nach das Spiel entscheiden. Mhm. Das Donetsk-Mittelfeld um Fred ist ja auch durchaus qualitativ hochwertig. Kann auch mal den Ball laufen lassen, aber Nainggolan, De Rossi und Strootmann besitzen halt einfach auch eine extrem gute Physis. Und da wird es darum gehen, dass die Roma viele Zweikämpfe im Mittelfeld für sich entscheidet, viel auch den Ball dann in den eigenen Reihen halten kann und einfach permanent Druck ausüben kann, dann sehe ich die Roma schon im Vorteil. Aber Donetsk ist auf jeden Fall ein Gegner, den man immer auf der Rechnung haben muss, der unglaublich unangenehm ist und der auch mit den ganzen Brasilianern, Südamerikanern in der Offensive individuell immer in der Lage ist, mal durch ein Dribbling, durch eine Temposteigerung mal ein Tor zu erzielen.
Oder eben auch durch einen gefährlichen Standard, wie im Hinspiel, als Fred eben diesen Freistoß und die Unterkante der Latte getreten hat und dann letztlich auch den Keeper der Roma, Alisson, überwinden konnte. Den müssen wir aber auch nochmal hervorheben. Der hat dafür gesorgt, dass es dann im Hinspiel doch nur 1-2 ausging.
Genau, das waren teilweise unglaubliche Paraden, die er gerade in der Schlussphase noch herausgeholt hat. Der wird auch ein Faktor sein, gegen Donetsk im Rückspiel, spielt ohnehin eine herausragende Saison, wird ja nicht umsonst mit anderen Top-Clubs in Verbindung gebracht. Ja, er muss auch wieder in Topform sein. Die Roma braucht auf jeden Fall eine sehr gute Leistung. Schachtar Donetsk ist kein Gegner, den man auf die leichte Schulter nehmen kann. Aber ich denke trotz allem Heimvorteil, aufsteigende Form, die Effizienz der letzten Wochen, die jetzt einfach da war, auch gegen Torino, musste man jetzt gar nicht 90 Minuten vollkommen aufs Gaspedal drücken, um das Spiel zu gewinnen. Die Zeichen sprechen schon eher für die Roma, aber sobald Donetsk das erste Auswärtstor geschossen hat, kann die Sache ganz, ganz heiß werden.
Also spannende Kiste in Rom am Dienstag, parallel zum Duell zwischen Manchester United und Sevilla. Gucken wir auf den Mittwoch, da ist zumindest einem der beiden Duelle, nämlich bei Beşiktaş gegen Bayern München, eigentlich die Messe schon gelesen. Da wird wohl kein Weg dran vorbeiführen, dass der FC Bayern weiterkommt, ins Viertelfinale einzieht. Im Grunde gibt's für die Bayern nach dem Wochenende gegen Hamburg das nächste Testspiel.
Ja, kann man so sagen. Ein Spiel auf trotz allem hohem Niveau. Also Beşiktaş wird sich keinesfalls mit einer Niederlage verabschieden wollen. Für Bayern wird es darum gehen, einfach den Rhythmus beizubehalten. Am Wochenende steht vor der Länderspielpause noch ein Spiel in Leipzig an. Das jetzt auch nicht so einfach ist, das auch zumindest mit einer hohen Intensität verbunden sein wird. Ja, bei Bayern wird es wahrscheinlich auch darauf ankommen, dass die gelb vorbelasteten Spieler sich keine gelbe Karte abholen. Mein Tolisso fehlt ja ohnehin nach seiner Schienbeinprellung verletzt. Kimmich hat noch ist noch vorbelastet, deswegen gehe ich davon aus, dass dort Rafinha spielen wird. Und ansonsten, wer jetzt aus dem Hamburg-Spiel mit einem leichten Wehwehchen rausgekommen ist, der wird dann in Istanbul geschont. Thiago, rechne ich, wird von Anfang an spielen. James Rodriguez nach seiner Wadenverletzung könnte auf jeden Fall auch von der Bank kommen. Süle wird bestimmt spielen. Also das wird einfach zum Durchrotieren genutzt. Aber trotzdem muss natürlich der Rhythmus beibehalten werden. Bayern wird das Spiel nicht abschenken. Da bin ich sicher, weil es auch in der Champions League A geht es immer ums Prestige, B gibt es für einen Sieg ja auch nicht unerhebliche Einnahmen. Dementsprechend kann ich mir da schon vorstellen, dass das ein sehr konzentrierter Auftritt sein wird, aber mit einem Spektakel wie im Hinspiel rechne ich nicht. Dafür wird Beşiktaş auch zu sehr dagegenhalten und den Heimfans noch einen persönlichen Abschluss der Champions League-Saison bieten wollen. Ergebnis ist da schwer zu tippen. Das kann so sein, dass es ähnlich wie bei Liverpool oder Manchester City wird, dass es wirklich ein zähes Spiel wird. Kann aber auch eine relativ souveräne Bayern-Leistung werden. Also auf ein Ergebnis würde ich mich da nicht festlegen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Bayern zumindest nicht verlieren wird.
Wir sagen auf jeden Fall, die Bayern kommen weiter, ganz egal bei welchem Ergebnis, denn 5:0, das wird Beşiktaş wohl nicht aufholen. Du hast die beiden Verletzte schon angesprochen. Tolisso, der sich gegen den HSV diese Prellung zugezogen hat, wird jetzt erstmal ausfallen. Coman, der wird noch länger ausfallen. Welcher von diesen beiden Ausfällen, wenn denn Tolisso tatsächlich wirklich längerfristig dann auch nicht mit dabei sein sollte, ist deiner Meinung nach einfacher zu kompensieren? Ich würde sagen Tolisso.
Ja, absolut. Bei ihm ist es ja erstmal so, dass tatsächlich, wenn die Diagnose schwere Schienbeinprellung stimmt, dass er zumindest nach der Länderspielpause schon wieder dabei ist, dass er dann jetzt Beşiktaş Leipzig und eben die Länderspiele mit Frankreich verpasst. Das ist halt, im Mittelfeld haben wir sehr viele Optionen. Denke, Coman, es wurde jetzt schon häufig besprochen, ist mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit, auch mit seiner Effizienz, die er in dieser Saison hat, der statistisch beste, sondern auch fußballerisch der beste Flügelspieler, den die Bayern im Kader haben. Und das ist einfach eklatant, auf so einen Spieler verzichten zu müssen, der einfach auch diese unglaubliche Geschwindigkeit mitbringt, der 1-zu-1-Situationen noch deutlich besser lösen kann, als es jetzt bei Ribéry und Robben der Fall ist. Das ist ein Verlust, der sehr, sehr wehtut und der auch die Ambitionen in Duellen mit den größeren Teams ein bisschen zurückschrauben lässt.
Mit größeren Teams, wie zum Beispiel den beiden Teams, die dann im letzten Duell dieser Champions League-Runde noch aufeinandertreffen, Barcelona und Chelsea. 1:1 ging das Hinspiel aus, jetzt das Rückspiel beim FC Barcelona gegen Chelsea, also die Engländer zu Gast dort, wo sie zuletzt bei den letzten 4 Auswärtsduellen jeweils ein Unentschieden holen konnten. Das würde ja bei entsprechendem Ausgang durchaus zum Weiterkommen reichen. Ist Chelsea aus deiner Sicht das zuzutrauen? Im Hinspiel haben sie ja sehr lange, sehr taktisch, sehr diszipliniert sich an die Vorgaben von Antonio Conte gehalten und ja auch lange ganz gut ausgesehen.
Also ich traue Chelsea unter Antonio Conte in einem Spiel tendenziell immer alles zu. Also das Beispiel Hinspiel ist ja perfekt. Da hat Chelsea es tatsächlich geschafft, Barcelona vom Tor wegzuhalten mit einer defensiv sehr disziplinierten Leistung. Jeder wusste ganz genau, was er zu tun hat. Die Kompaktheit war da, die Mannschaft hat herausragend verschoben, hat auch immer wieder Nadelstiche gesetzt. Gerade Willian war im Hinspiel überragend, den hat Barca überhaupt nicht in den Griff bekommen. Ein ähnliches Spiel erwarte ich mir auch in Barcelona. Chelsea muss natürlich vermeiden, einen individuellen Fehler einzubauen, wie es einfach vor dem Barca-Tor im Hinspiel der Fall war. Da hat man nämlich gesehen, genau auf solche Fehler lauert Barcelona und sie sind natürlich mit ihrer Offensive in der Lage, sowas auch auszunutzen. Ich rechne bei Barca wieder mit dem 4-4-2. Weiß nicht, ob Iniesta wieder fit ist. Ich glaube, der war zumindest fraglich. Aber
ja, das ist das große Fragezeichen momentan noch. Da wird noch wahrscheinlich eifrig an seinem Fitnesszustand geschraubt. Wäre natürlich ein großer Ausfall.
Genau, das wäre sehr schwer zu kompensieren, weil eben Coutinho nicht für die Champions League spielberechtigt ist und auch Ousmane Dembélé im Moment nicht in der Form ist, in der er sein will und in der ihn die Barca-Mannschaft gebrauchen kann. Dementsprechend finde ich Iniesta schon ein wichtiger Spieler, wenn er zumindest auf der Bank sitzen würde. Könnte er nochmal Impulse bringen, könnte er nochmal für Schwung sorgen, weil man muss bei einem Hinspielresultat von 1:1 auch davon ausgehen, dass es durchaus in die Verlängerung gehen kann. Chelsea ist ein Tor zuzutrauen. Nicht nur Willian, den wir eben angesprochen haben, sondern auch Hazard ist natürlich ein Spieler, der ein 1-gegen-1 gewinnen kann. Barca wird den Ball laufen lassen, wird auch offensiv zu Werke gehen. Es werden sich ab und zu Räume bieten, wenn Chelsea sehr schnell umschaltet und die Qualität dazu haben sie. Und entsprechend sehe ich da schon durchaus Chancen, dass Chelsea ein Tor schießt. Und dann muss halt die Defensive unglaublich konzentriert sein. Messi und Suarez, da brauchen wir ja keine Worte drüber verlieren, wie schnell es passieren kann, dass mit den beiden mal ein Tor gefallen ist. Auch die Innenverteidiger Piqué und Umtiti sind nach Standards Spieler, die man auf der Rechnung haben muss. Barca ist sehr variabel, spielt unter Valverde mit Sicherheit keinen unglaublichen Spektakelfußball in dieser Saison, aber sie liefern eben die Resultate, verlieren kaum ein Spiel, wirken eigentlich immer so, als könnten sie das Tempo nochmal verschärfen, wirken defensiv immer geordnet, machen relativ wenige individuelle Fehler und haben natürlich trotzdem eine technische Qualität, die in Europa fast unvergleichlich ist. Dementsprechend ist Barca natürlich der Favorit gegen Chelsea, aber wie gesagt, wenn Chelsea wieder ein fast perfektes oder perfektes Spiel gelingt, dann ist durchaus was drin.
Drin ist für Antonio Conte ja auch noch alles, bei Chelsea bleiben, gefeuert werden, für ihn sicherlich auch so eine kleine Art Schicksalsspiel, obwohl es ja am Wochenende in der Premier League mit dem 2-1-Sieg gegen Crystal Palace zumindest mal wieder ein Erfolgserlebnis nach zwei Niederlagen in Serie gab, aber natürlich steht er gerade in dieser Champions League ziemlich unter Druck und ein Gegner wie Barcelona, das ist natürlich jemand, den die Verantwortlichen bei Chelsea gerne schlagen würden. Jetzt hat Antonio Conte, der ja eigentlich als Taktikfuchs durchaus bekannt ist, vor diesem Spiel, wie kolportiert wird aus England vom Guardian zum Beispiel, zu einem anderen Mittel gegriffen. Er holt seine Mannschaft in die Taktikfindung mit rein, also hält ein Teammeeting ab und wird mit denen dort, mit seinen Spielern dezidiert drüber sprechen, was sie sich denn vorstellen. Wie findest du diese Reaktion? Conte selbst hat gesagt, das ist eine gute Möglichkeit, auch mal die Verantwortung ein bisschen abzugeben und die Verantwortung zu teilen, die Spieler in die Verantwortung zu nehmen.
Ich weiß nicht, das sind so Situationen, da wäre man gerne dabei, wie das dann genau abläuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt extrem beeinflussen lässt, gerade weil die Mannschaft ja im Hinspiel von ihm hervorragend eingestellt wurde. Ich denke, dass er eigentlich nur darauf verweisen muss, wie man das, was man im Hinspiel gemacht hat, was man gut gemacht hat, die ein, zwei Fehler, die man gemacht hat, zu vermeiden. Natürlich kann er sich vielleicht Anregungen aus der Mannschaft holen, aber ich kenne jetzt wenige Beispiele, in denen das so vollzogen wurde und dann denen das dann auch noch erfolgreich war. Dementsprechend, ja klar, es kann sein, dass er sich mit der Mannschaft austauscht, aber ich denke nicht, dass er sich da unglaublich beeinflussen lässt.
Ist das vielleicht auch so eine kleine Ausrede hinterher, falls es dann schief gehen sollte, dass er sagt, naja, ich habe die Spieler gefragt, die wollten so spielen.
Ja, das werden wir dann sehen, wenn es schief gegangen ist, was er dann erzählt. Aber ich denke ohnehin, dass das Kapitel im Sommer beendet wird, unabhängig davon, wie es jetzt gegen Barcelona ausgeht.
Also sind wir gespannt und schauen jetzt noch gleich rüber. Ach ja, nee, Tipp natürlich. Was glaubst du denn, wer weiterkommt?
2-1 Barca nach 90 Barca. Minuten.
Und dann gucken wir doch gleich noch in die Europa League hier bei 90 Plus on Air, unserer Vorausschau auf die europäischen Spiele dieser Woche. Und da haben wir noch Dortmund und Leipzig im Rennen, wie die sich schlagen werden, gleich bei uns hier in der Sendung.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
90 Plus on Air, der Blick auf die aktuellen europäischen Spiele. Die Champions League haben wir eben schon abgehakt. Jetzt gucken wir auf die Europa League und auf das Rückspiel von Borussia Dortmund erstmal gegen Salzburg. Dort hat Borussia Dortmund ja das Hinspiel verloren zu Hause, hat ordentlich was an Auswärtstoren eingeschenkt gekriegt. Jetzt sind sie gefordert im Rückspiel, haben sich ja in der Bundesliga zuletzt gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Sonntag mit 3-2 letztlich schadlos gehalten, aber da dann doch sehr viel Mühe aufwenden müssen, nach einer guten ersten Halbzeit eine ziemlich grottige zweite Halbzeit gespielt und am Ende die Nachspielzeit gebraucht, um tatsächlich noch den Dreier zu holen. Was ist denn unter diesen Voraussetzungen mit dem Blick auf das Spiel gegen Frankfurt, jetzt gegen Salzburg möglich? Trainer Peter Stöger hat auf jeden Fall gesagt, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie beißen kann.
Ja, das kann sie auf jeden Fall. Ich denke, Dortmund hätte natürlich auch gestern nach einer halben Stunde 3-0 führen können. Die erste halbe Stunde, wie du eben schon angesprochen hast, wirklich hervorragend. Dass es Dortmund aber im Moment nicht gelingt, mal 60-70, schon überhaupt keine 90, aber mal 60-70 Minuten wirklich auf hohem Niveau zu spielen, das sind Dinge, die bei Gegnern mit höherer Qualität natürlich sofort ausgenutzt werden. Das hat man im Hinspiel auch gesehen. Da hat Salzburg wirklich Zwischendurch mal das Tempo angezogen und hat Dortmund gleich ja eiskalt erwischt. Ich denke, es ist noch nichts entschieden, weil Dortmund auch gezeigt hat, dass sie für Tore gut sind, dass sie schnell Tore erzielen können, dass sie auch die Mentalität haben. Das hat man gestern gesehen, gerade Batshuayi saß auf der Bank, hat nur ein bisschen Schonung bekommen und stand dann halt zweimal im 16er, hat zweimal die Bälle verwandelt. Gerade das 3:2 in der Nachspielzeit war für mich ein sehr schönes Tor. Aber Dortmund muss natürlich auch die Phasen in den Griff bekommen, in denen die Defensive so anfällig ist wie gestern, als Frankfurt die 2 Tore geschossen hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dortmund muss konzentriert spielen. Über 60, 70 Minuten wäre schon mal wünschenswert, über 90 wäre ideal. Dann geht noch was, aber Salzburg ist auch eine sehr laufstarke Mannschaft, eine sehr gut eingestellte Mannschaft, die jetzt am Wochenende zwar nur 2:2 in Mattersburg gespielt hat, aber dabei auch ein paar Spiele geschont hat und einen Platzverweis gegen sich bekam. Also das wird eine Salzburger Mannschaft sein, die ein bisschen ausgeruhter ist als der BVB, aber die individuelle Qualität spricht für Dortmund. Und wenn sie die auch auf den Platz bekommen, ohne die großen individuellen Fehler einzustreuen, dann ist auf jeden Fall noch was drin.
Aber warum haben sie diese Mentalität im Hinspiel nicht gezeigt?
Es ist schwer zu sagen. Manchmal ruft man es ab, manchmal ruft man es nicht. Aber Dortmund hat ja in dieser Saison relativ viel Spielglück unter Stöger. Das war halt im Hinspiel einfach nicht so der Fall. Da sind dann kleinere Entscheidungen, kleinere Zweikämpfe gegen Dortmund gelaufen. Und so hat sich Salzburg dann mehr und mehr Mut spielen können. Und irgendwie wirkte Dortmund auch im Kopf ein bisschen platt im Hinspiel. Und das hat jetzt gegen Frankfurt einfach wieder besser ausgesehen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es Dortmund abrufen kann am Donnerstag. Wir werden es sehen, aber die Chance ist auf jeden Fall da.
Also, dann gucken wir auf den Schwesterverein vom FC Salzburg, so heißt er ja offiziell in der Europa League, zu Rasenball Leipzig. Die haben ja das Hinspiel gegen Zenit St. Petersburg mit 2:1 gewonnen, haben allerdings ein Tor zu Hause kassiert, was natürlich die Aufgabe jetzt im Rückspiel in St. Petersburg nicht unbedingt leichter macht.
Genau, Zenit ist sehr heimstark, hat auch gegen Celtic das Spiel noch umgebogen, nach einem 1:0 Hinspiel Niederlage. Jetzt am Wochenende hat Leipzig 0:0 in Stuttgart gespielt, Zenit mit einem 0:0 in Rostov, ähnlich spektakulär. Dementsprechend kann man jetzt nicht sagen, dass eine Mannschaft sich jetzt in irgendeiner besseren Form als die andere befindet. Im Hinspiel hat Leipzig sich einige Chancen herausspielen können. Da hat man gesehen, dass die Zenit-Abwehr gerade um den etwas älteren Ivanovic dann doch zu knacken ist, wenn es sehr schnell geht, wenn man auch mal eine überraschende Aktion in der Offensive bringt, wie beispielsweise den Hackenpass von Werner vor dem 1:0. Dann lief Werner kurze Zeit später nochmal ganz allein auf den Torwart zu und hat den Ball eben in die Arme geschoben, bevor er dann das 2:0 gemacht hat. Also Zenit ist definitiv zu knacken, aber ich rechne damit, dass die Russen zu Hause deutlich offensiv stärker sind als in Leipzig und dass RB da durchaus Gefahr läuft, 1 oder 2 Gegentore zu kassieren. Im Hinspiel hat er eine Standardsituation gereicht für eine gute Ausgangsposition für Zenit, aber hier sehe ich das wie bei Dortmund, das ist noch überhaupt nichts entschieden. Leipzig hat die Qualität, um gerade wenn es längere Zeit 0:0 steht und Zenit langsam aber sicher aufmachen muss, die Räume zu nutzen, die sich dann bieten. Ein Keita ist wieder auf dem aufsteigenden Ast, der hat in den letzten Wochen sehr viele Tore eingeleitet durch gute Zweikämpfe, durch seine Dynamik im Mittelfeld. Werner mit seiner Geschwindigkeit sowieso immer ein Faktor und wenn du dann dahinter noch Sabitzer, Forsberg, Bruma, Luckmann, Augustin, Paulsen hast, wo du beliebig nachlegen kannst, je nach Form, dann sind die Chancen auf jeden Fall da. Der Kader ist in der Offensive etwas breiter als der von Zenit. Und die Defensive von Leipzig hat sich jetzt in den letzten 2-3 Spielen ein bisschen besser gezeigt. Dementsprechend schätze ich die Chancen schon realistisch ein und denke, dass Leipzig weiterkommen kann. Aber in Selbstläufer wird es auf gar keinen Fall. Zenit hat auch die Qualität, mal sehr schnell in 15, 20 Minuten 2-3 Tore zu erzielen.
Spielerpotenzial hast du angesprochen, klingt natürlich alles ganz gut, hat aber gegen Stuttgart letztlich auch nicht gereicht. Allerdings muss man da eben auch sagen, Hasenhüttl hatte da ziemlich umgebaut, auf 5 Positionen seine Mannschaft verändert und Timo Werner war vielleicht auch, kannst du mir vielleicht sagen, ob es der Fall ist, durch die Pfiffe, die ihm da als Ex-Stuttgarter entgegenprallten, vielleicht auch ein bisschen gehemmt.
Ich fand aber gar nicht so schlecht gestern. Das war einfach so, dass das Spiel auch ein bisschen zu hektisch war in vielen Phasen. Es waren sehr viele Zweikämpfe, sehr viele Fouls. Die Spieler lagen sehr oft auf dem Boden. Es kam einfach kein guter Spielfluss zustande. Das hat natürlich auch beide Offensivreihen ein bisschen gehemmt, finde ich. Es gab zwar ein paar Chancen, es waren aber häufig Distanzschüsse oder Abpraller oder Hereingaben, die nicht ganz so punktgenau waren. Also es war einfach, es hat so ein bisschen auf beiden Seiten die Präzision gefehlt und das ist dann auch für Timo Werner schwierig, seine Qualitäten auszuspielen. Natürlich kann es auch eine Rolle gespielt haben, ein paar Prozentpunkte, dass es einfach dass es dann ihnen dann doch ein bisschen gehemmt hat, aber die restlichen Offensivspieler auf dem Platz, die haben teilweise ähnlich unglückliche Aktionen abgerufen, also dementsprechend kann das nicht nur der Grund gewesen sein.
Rufen Sie es gegen Zenit St. Petersburg dann besser ab, wie geht's aus?
Das ist schwierig, ich glaube sogar, es gibt ein 2-1 und geht in die Verlängerung. Und also, dann schießt Leipzig vielleicht noch das 2-2.
Also sind wir gespannt, ob es so kommt, wie es ausgeht, wie die Europa League dann weitergeht. Wir werden es erfahren, werden es beobachten und hören uns am Donnerstag wieder hier bei 90plus und R-Matchday dann mit den 5 Fragen an den aktuellen Spieltag in Europa und dazu natürlich, wie ihr das gewohnt seid, aus unserem Sendeformat die 3 Prognosen, die 3 gewagten Prognosen ans Wochenende. Und vielleicht sind ja einige der Mannschaften, über die wir heute gesprochen haben, dann auch mit Liga-Aufgaben wieder dabei. Ihr könnt es hören ab Donnerstag hier bei uns auf meinsportradio.de oder auch nachlesen bei den Kollegen von 90plus. Manuel, vielen Dank.
Jo. Rugby.
Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.